Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Augstein. Augstein, hören Sie meine beschwingte Stimme zur Begrüßung in diese neue Folge des Podcasts. Und warum bin ich so beschwingt, lieber Kollege Augstein? Weil irgendwie ich das Gefühl habe, mal endlich ist der Mainstream und der Trend mit mir und bewegt sich und verrückt sich irgendwie ein ganzes Stück nach rechts, in Richtung rechts, nicht nach rechts außen, um es gleich dazu zu sagen, nicht nach rechts radikal, aber ein Stück in die Richtung, die ich ja meistens für die richtige halte.
Also bei allem Respekt, also erstmal auch guten Tag Ihnen, Herr Blome, und ich bin ja für bürgerliche Umgangsformen und gerade mit Ihnen, aber rechts sind Sie jetzt auch wirklich nicht, ich kenne Sie ja schon ein bisschen, das wäre rührend. Also wenn Sie, es sei denn, dass Sie wirklich so ein kleiner Opportunist sind, doch so ein kleiner, das Blümchen hängt das Mäntelchen ins Windchen und dann tun Sie jetzt auch noch so, als wären Sie rechts, doch Schnickschnack. Immer, wo Sie sind, ist immer die Mitte. So, ich stehe immer ein bisschen links von Ihnen und Sie sind immer die Mitte. Wenn Sie das Gefühl haben, der Zeitgeist bewegt sich auf Sie zu, meinen Sie eigentlich nur, dass der Zeitgeist in die Mitte geht. Das ist aber irgendwie Quatsch, weil der Zeitgeist ist immer in der Mitte. Sie und der Zeitgeist sind eigentlich immer identisch.
Nein, das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr. Der Mainstream, die Grundüberzeugung, die vorherrschende Meinung, und das sage ich jetzt ohne Verschwörungstheorie und ganzen Quatsch, war left of center, war links der Mitte. In der Sozialpolitik, in der Außenpolitik, in der Migrationspolitik, von der wir jetzt so viel reden. Und. Und der hat sich gerade, ist dabei, sich zu bewegen. Und der bewegt sich in Richtung rechts. Das ist alles, was ich sagen wollte.
In der Außenpolitik. Es gibt linke Außenpolitik. Das ist für mich vollkommen neu. Da bin ich gespannt, wie ein Flitzebogen. Ich finde es wahnsinnig interessant, mir vorzustellen, dass wir in den vergangenen Jahren linke Außenminister hatten. Auch unter Angela Merkel sehe ich das, ehrlich gesagt, gar nicht und unter der neuen Bundesregierung auch nicht, denn Frau Baerbock ist alles Mögliche, sie ist sicherlich Außenministerin, aber keine Linke. Insofern ist das alles Quatsch. Es sei denn, dass Sie natürlich auf dieses AfD-Narrativ reinfallen. Sowieso ist ja interessant, wie stark die AfD längst Begriffe und Wahrnehmung prägt. Kein Wunder, dass Sie so erfolgreich sind. Von der links-grün versifften Blase in Berlin, bla 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 blub. Wenn Sie natürlich so rangehen, so, aber ganz kurz, aber linke, welche Art von Bewegung sehen Sie denn? Sie haben ja von einer Bewegung gesprochen. Wer bewegt sich denn wohin? Jetzt kommen Sie doch mal, geben Sie mal Butter bei die Fische.
Na, zum Beispiel, weil wir von der Außenpolitik ja sprachen, halte ich Sicherheitspolitik ja auch für einen Teil der Außenpolitik. Und über Aufrüstung hat man 20, 30 Jahre lang nicht gesprochen. Man hat darüber gesprochen, dass die Bundeswehr andere Aufgaben haben könnte. Und ein bisschen hat man auch investiert. Und am Ende hat man sie vor allen Dingen verrotten lassen. Das ist jetzt anders, weil sich die Lage verändert hat und darum der ganze Fokus dahin geht, wo er früher, und da sage ich jetzt mal, rechts der Mitte aufgestellten Regierungen gelegen hat, nämlich Landesverteidigung. Also ein Rechtsruck. In der Migrationspolitik, in der Zuwanderungsfrage erleben wir gerade erneut das Gefühl, wir haben den Leuten da draußen in Stadt und Land ein bisschen viel zugemutet. Jetzt müssen wir mal ein bisschen weniger naiv auf Zuwanderung blicken und vielleicht die Zutrittsbedingungen erschweren, verschärfen. Vor 30 Jahren hat man mal das Grundgesetz dafür geändert, um den Zahlen der Asylsuchenden irgendwie Herr zu werden. Ob das jetzt wieder passieren wird, weiß ich nicht. Die Debatte hat sich aber ganz klar verschoben, und zwar in Richtung rechts, kommend von links. Ist doch alles nicht so schlimm, sollen sie alle kommen.
Ich finde auch, wir sollten das Mittelmeer einfach noch breiter und tiefer machen. Wir machen es den Flüchtlingen viel zu leicht, über das Mittelmeer zu kommen. Gerade im Sommer, in den Monaten, wenn keine Stürme sind, ist es für die Leute einfach viel zu einfach. Die Zahlen der Ertrunkenen sind zufälliger. Ich meine, sie merken schon, wie eklig das alles ist. Sie reden wirklich dummes Zeug. Ich muss es mal ganz klar so sagen. Die Leute aber kommen nicht, Herr Blome, ganz kurz, Entschuldigung, bei allem Respekt, die Leute aus dem Subsahara-Afrika kommen nicht hierher, weil wir so ein großzügiges Sozialsystem haben, sondern sie kommen hierher, weil sie hier nicht totgeschlagen werden und weil sie hier nicht verhungern und im Zweifelsfall auch nicht in irgendeinem Knast landen. So, deshalb kommen die hierher, weil sie einfach leben wollen. Ich kann nur sagen, nein, nur weil immerzu über diese blöden Pull-Faktoren geredet wird und dieser ganze Quark. Wenn Sie diesen Pull-Faktor ausschalten wollen, müssen Sie die Leute hier genauso schlecht behandeln, wie sie im Subsahara-Afrika behandelt werden. Da kann ich dann nur mit Angela Merkel sagen, das ist dann nicht mehr mein Land.
Wäre mein Land natürlich auch nicht mehr, Aber eine Zwischenfrage gestatten Sie. Also, wenn es darum alleine ginge, nicht totgeschlagen zu werden, warum reicht es dann ganz, ganz, ganz vielen der Asylsuchenden, egal ob sie aus Süden kommen, aus Afrika oder aus dem Mittleren und Nahen Osten, nicht im ersten Land der Europäischen Union, Klammer auf, wo sie nicht mehr totgeschlagen werden, Klammer
zu. Ach, Sie meinen, in Ungarn oder Polen werden die Leute nicht tot, oder werden sie vielleicht nicht totgeschlagen, da werden sie aber verprügelt und von den wirklich zusehends rechtsradikalen Osteuropäern einfach wahnsinnig beschissen behandelt. Sorry, ist halt so. Die haben wir in die EU reingeholt, jetzt müssen wir mit ihnen irgendwie klarkommen, aber in Wahrheit entsprechen die natürlich nicht unseren liberalen, demokratischen Vorstellungen. So, aber gut, egal. Wir wollen ja auch jetzt gar nicht in die Asyldebatte einsteigen. Das machen wir, glaube ich, noch in einem späteren Zeitpunkt unserer Sendung. Sie wollen doch sagen, dass die gesamte Gesellschaft weiter nach rechts rückt. Da bin ich noch, ich bin immer noch gespannt auf Ihre Punkte.
Naja, drei habe ich ja schon genannt. Migration, Außenpolitik, Schrägstrich, Sicherheitspolitik. Der Blick auf die, wie soll man sagen, Verfasstheit dieser Gesellschaft, der eben nicht länger ein rein großstädtischer ist, sondern mittlerweile auch wieder viel, viel mehr Stadt und also das flache Land, die Provinz, da wo weit über 60% der Deutschen leben, in den Blick nimmt und deren Bedürfnisse bzw. Nöte, Sorgen, auch vielleicht eingebildete Nöte und Sorgen, viel mehr Relevanz zumisst wieder, auch bei der Frage, überfordern wir die Leute? Also noch ein Beispiel. Das Heizungsgesetz, erinnern wir alle, hat die Leute offenkundig gefühlt mindestens und ich glaube auch real vollständig überfordert. Die Vorstellung, jetzt geht meine Heizung am 01.01.24 kaputt und ich muss mir eine neue einbauen unter bestimmten sehr restriktiven Bedingungen, das teuer ist, sehr teuer, das kann ich nicht bezahlen. Schreckliche Existenzangst und so weiter. Es hätte ein zweites Heizungsgesetz um ein Haar gegeben. Das hat der Bundeskanzler verhindert, weil er anfängt, rechts der Mitte zu regieren.
Naja.
Er hat verhindert, dass neben die Pflicht, eine andere Heizung einzubauen, wenn es denn soweit ist, jetzt auch noch die Pflicht zur aufwendigsten Dämmen kommt. Für alle Häuser in Deutschland hätte das drohen können. Das hat der Bundeskanzler mit einem Federstrich abgeräumt und die Grünen haben es mitgemacht, weil sie erkannt haben, dass sie überzogen hatten.
Ja, gut, sie haben insofern überzogen, als natürlich Klimapolitik die neue Klassenpolitik ist. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Das haben die Grünen und ehrlich gesagt die Medien, die den Grünen zuschreiben, was der Füller hier gibt, nicht bedacht und vergessen, weil sie selber aus der privilegierten urbanen Position heraus sich die Sachen angucken und eben nicht aus der Situation des Pendlers oder der Oma in Cottbus mit dem schlecht gedämmten Haus. Das ist natürlich blöd, wenn man nicht mehr die Interessen sozusagen der Menschen im ganzen Land vertritt, sondern nur noch die Interessen kleiner gesellschaftlicher Gruppen. Diese Kritik geht insbesondere an die Kolleginnen von den Medien, die diese Klimahysterie die ganze Zeit hochschreiben und jetzt natürlich ein Riesenproblem damit haben, dann festzustellen, oh Gott, die Klimapolitik wird ausgebremst, wie kann es sein, im schlimmsten Klimajahr aller Zeiten und so weiter und so weiter. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, da bin ich inhaltlich ganz bei Ihnen. Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Formulierung, dass die Gesellschaft nach rechts geht. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie diese Beobachtung, die Sie da machen, mit dem Rechts-Links-Schema so gut fassen. Ich glaube, dass sich das Klima, das Gesellschaftliche ändert. Das stimmt. Und ich glaube, es kommt von Osten her ein anderer Wind. Ich glaube, dass die DDR, die ehemalige, uns in einem viel, viel stärkeren Maße prägt. Und uns, damit meine ich jetzt das gesamte Deutschland, nicht nur die Westdeutschen, als wir, und damit meine ich jetzt wiederum die Westdeutschen, uns das hätten vorstellen können. Ja, das stimmt schon. Da passiert schon etwas. Aber ist das rechts? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch einfach weniger woke, weniger Identitätspolitik, weniger minderheitenorientiert.
Es ist mehr Vernunft.
Vielleicht ist es auch demokratisch, vielleicht nennt es sich auch Demokratie, vielleicht ist es einfach mehrheitsorientierter, kann auch sein. Ja? Also ich weiß nicht.
So, aber das ist ja, glaube ich, wenn wir jetzt in diese Metaebene noch vorstoßen wollen für eine Sekunde, ist es ja das Wesen linker Politik, dass eine Avantgarde vorgeht und den Rest des großen ganzen Karrens mit sich zieht. Und diese Avantgarde hatte sich offenkundig vom restlichen großen Ganzen und dem restlichen, wie gesagt, Konvoi abgekoppelt. Und der fährt nun allein. Und das ist, glaube ich, etwas anderes und darum besser mit rechts oder rechts von der Mitte zu bezeichnen. Bürgerliche Vernunft. Ich muss mein Haus nicht einmal CO2 freistellen, indem die Energie, die da reinkommt und verheizt wird, CO2-frei ist. Und dann spare ich nochmal CO2 ein. Welches eigentlich? Indem ich das Haus dämme. Das ist halt bürgerliche Vernunft zu sagen, ihr spinnt doch, ihr übertreibt, ihr habt euer Ziel, auch eine linke Marotte, absolut gesetzt und dem alles andere unterordnen wollen. Und das ist Unfug.
Nein, aber das Problem ist eben nicht, es ist sozusagen meine Kritik an dieser merkwürdigen urban-liberalen Politik der letzten Jahre ist auch schon, wenn ich das sagen darf, seit vielen Jahren, dass sie den sozialen Gesichtspunkt, also den Klassengesichtspunkt, komplett aus den Augen verloren hat. Man kann das auch konkreter sagen. Warum soll die Oma in Geesthacht, die allein in ihrem kleinen Häuschen wohnt, sich eine teure Pumpe einbauen, wenn die im Winter sowieso nur ihr Wohnzimmer heizt und das nur auf 16 Grad und sonst hat die nicht mal ein Auto und in Urlaub war die noch nie und dann fliegt sie erst auch recht nicht. So, aber die soll sich trotzdem so eine teure Wärmepumpe einbauen, weil das dann irgendwie so Gesetz ist. Während der Typ, der irgendwie so eine riesen Villa hat und 5 Autos und immer schön in Urlaub fliegt, der soll das auch machen und der kann das auch und der kann es sich auch leisten, aber der verbraucht sowieso viel mehr CO2. Das fand ich echt einen interessanten Gesichtspunkt, den neulich der Soziologe Steffen Mau in einem Spiegel-Interview gesagt hat, woraufhin ihn dann der kluge Kollege gefragt hat, sind Sie denn für ein individuelles CO2-Budget? Und dann hat Herr Mau, der Soziologe aus Berlin, auch so ein bisschen so mit den Hacken geschart und das nicht so ganz klar beantwortet. Aber die Frage geht natürlich genau in die richtige Richtung. Das wäre dann wirklich Klimagerechtigkeit, wenn man sagt, es gibt ein individuelles CO2-Budget. Und das auszusprechen zeigt auch schon, dass es völlig unmöglich wäre, das hier durchzusetzen in diesem Land, denn das will natürlich kein Mensch. Weil natürlich wollen die Leute, die viel Geld haben, die Möglichkeit haben, auch weiter mehr CO2 auszustoßen, während die Leute, die wenig Geld haben, eben von diesen neuen Regeln jetzt geknechtet werden. Deshalb nochmal, Klimapolitik ist die neue Klassenpolitik. Riesenproblem der Grünen.
Kann schon sein, aber Sie klagen ja ein, mehr Umverteilung, also mehr Gerechtigkeit durch Umverteilung beziehungsweise durch Ungleichbehandlung der Reichen und der nicht so Reichen, was ja nichts anderes ist. Aber haben Sie nicht das Gefühl, dass in den letzten 10, 15 Jahren genug Umverteilung von, Achtung, oben nach unten passiert ist? Also wenn Sie an die ganze Rentenpolitik denken. Die fußte auf der Annahme, alle Rentner sind arm, also brauchen sie viel, viel mehr Geld und sie müssen früher in Rente, die Rente mit 63. Wenn Sie an die ganzen Staatsinterventionen, die ganzen Staatshilfen denken, die gezahlt wurden in den Krisen von Corona bis jetzt, Gaspreis- und Heizungspreiskrise, der Mindestlohn, der angehoben worden ist. Es ist doch schon ganz viel linke Umverteilungspolitik gemacht worden. Ich glaube übrigens, dass da die nächste Wende bevorsteht.
Ja, es ist viel umverteilt worden in Deutschland. Die Frage ist bloß, ist genug umverteilt worden, um unsere Demokratie zu retten? Und das ist nämlich unser zweites kleines Thema für heute.
Ein Einwurf noch. Die Sozialquote und auch die Staatsquote, also wie viel wälzt der Staat vom Geld, das es gibt, einfach um und wie viel steckt da in Sozial? Es ist auf Rekordhoch.
Ja, aber warum?
Wie können Sie da fragen, ob genug Sozialpolitik
warum
gemacht
wird? Sie ist auf Rekordhoch deshalb, weil gleichzeitig der Druck im Kessel steigt und der Druck auf das System, das ist doch genau das Interessante. Ich meine, ich genieße heute unsere Unterhaltung noch mehr als sonst, denn wir haben, ich möchte fast sagen, den Finger mitten in der Wunde, klingt jetzt ein bisschen unappetitlich.
Ja, es ist ganz schön eklig.
Der deutschen Seele.
Augstein, das klingt eklig.
Es klingt, ja, Zusammenhang.
Sagen Sie was mit dem Finger in der Nase, von mir aus. Aber
in der deutschen Nase, nein, jetzt mal ohne Spaß. Wir sehen sozusagen, dass im Osten die AfD stärker wird. Wir haben Angst davor, was das mit dem Westen macht. Wir sehen, dass die Polarisierung in manchen Bereichen der Gesellschaft steigt und so weiter. So. Gleichzeitig sagen Sie, aber wir schütten oben ganz viel Geld rein. Ich sage, wir schütten das Geld oben deswegen rein, damit uns hier der Laden nicht auseinanderfliegt, wie es in Amerika, in den USA bereits passiert ist. Früher hat man immer gesagt, was in den USA passiert, passiert 10 Jahre später bei uns. Da kann ich nur sagen, hoffentlich ist das falsch. Denn, und da sind wir jetzt mitten in unserem zweiten Thema, ja, hat die Demokratie eine Zukunft. In Amerika ist die Demokratie gerade dabei, sich komplett zu zerlegen, weil die eben nicht daran gedacht haben, die Gesellschaft irgendwie zusammenzuhalten.
Aber doch nicht, weil sie zu wenig Geld für Sozialpolitik ausgegeben haben. Die Leute, die da Amok laufen, beziehungsweise Donald Trump wählen oder aber jenen zujubeln, die gerade ihren eigenen Fraktionsvorsitzenden der Republikaner im Abgeordnetenhaus abgeschafft haben, das sind doch oftmals zu großen Teilen die Leute, die sagen, der ganze Staat ist Mist, der Staat muss weg. Das sind Leute, die wollen gar keinen, so ungefähr gar keinen Paycheck vom Staat haben.
Das sind die, die uns für Kommunisten halten. Ich meine, man muss sich immer klar machen, die Leute, von denen wir jetzt reden, halten die Bundesrepublik Deutschland für ein im Prinzip kommunistisches Land, was ich irgendwie ganz kurios und auch rührend finde.
Und warum? weil es hier einen Sozialstaat gibt.
Ja.
Also denen kann man jetzt nicht kommen und sagen, ey, wir stellen euch einen tollen Sozialstaat hin, so wie in Deutschland, und dann wählt ihr wieder demokratisch. Nein. Das Gegenteil würde passieren.
Habe ich schon mitbeschnitten. Also nur ganz kurz, um nochmal zu sagen, warum wir das Thema hier überhaupt...
Verorten Sie uns, Augstein, verorten Sie
ich
uns.
Ich versuche Service, ja. Servicewüste, RTL, ich tue mein Bestes, um das besser zu machen. Also, der Speaker im Abgeordnetenhaus, was Sie gesagt haben, ist der Fraktionschef. Das stimmt aber nicht, das ist mehr als der Fraktionschef. Das ist sozusagen eine Funktion, die wir bei uns nicht haben, ist von seinen eigenen Leuten abgewählt worden. Jetzt könnte man sagen, gut, das ist ja nicht so schlimm und so. Nur ohne den geht halt in Amerika nichts. Ohne den kann kein einziges Gesetz gemacht werden, können die Ausschüsse nicht mehr tagen. Also es ist die drittwichtigste Figur im amerikanischen Regierungssystem nach Präsident und Vizepräsidentin. Die Position ist im Moment vakant und zwar von den eigenen Leuten abgesägt. Aus vollkommen unsinnigen, rein destruktiven Gründen. Das heißt, das ist ein reiner politischer Nihilismus, der da am Werk ist. Und deshalb reden wir heute auch drüber, weil es so wahnsinnig ist und weil das die westliche Führungsmacht ist. Und jetzt sage ich mal Ihren Text, Herr Putin und Herr Xi Fi, lachen sich scheckig.
Das tun sie, ja, natürlich. Aber sie lachen sich über das System Demokratie kaputt. Kann ich eine ganz kleine Anekdote erzählen? Bundeskanzlerin Merkel, früher, ganz am Anfang ihrer Amtszeit, in den Nullerjahren, ein oder das erste oder zweite Mal nach China gefahren. Da ging es auch um das Ausbaggern der Fahrrinne in Richtung Hamburger Hafen in der Elbe. Und dann hat sie dem damaligen Staatspräsidenten erklärt, ja, das ist hier schwierig, da gibt es Bürgerinitiativen, da müssen wir dann eine Abstimmung machen. Im Übrigen kann ich als Bundesregierung nicht anweisen, dass ein Land, Bundesland, etwas tut, wie so eine Fahrrinne auszubaggern. Das ist halt bei uns, das demokratische System ist ein bisschen komplexer, dauert halt alles. Dann sagte der, ja, ja, Demokratie hätte er auch schon von gehört. So erzählte sie das dann im Nachhinein. Hätte der also der Präsident gesagt, ja, Demokratie, davon hätte er auch gehört. Interessantes Modell, aber was? Sie würden es einfach aber nicht so richtig wollen, weil es liefere halt nicht gute Ergebnisse und nicht schnell genug gute Ergebnisse. Ja, und dann hat Frau Merkel nicht mehr erzählt, was sie darauf geantwortet hat. Möglicherweise dachte sie, stimmt, hat er recht. Also, die lachen über das System und ich finde, in den USA, was da passiert, oder ich frage mich, ist das wirklich ein systemisches Problem der Demokratie an sich? Oder sind das eben diese 8 Irren, und Herr Trump, der eine Hälfte des Landes so aufgeladen hat, dass das System es fast nicht mehr verdauen kann.
Naja, und in Amerika ist es schon noch was anderes. Ich habe gerade jetzt nochmal hier gelesen für unseren kleinen Podcast, die Lebenserwartung von Menschen ohne College-Abschluss ist seit 2010 in Amerika in jedem einzelnen Jahr gesunken, während sie für Akademiker gestiegen ist. Das heißt, in Amerika ist eine neue Unterklasse entstanden und die Schere zwischen oben und unten ist auf eine Art und Weise aufgegangen, dass es für die Leute echt lebensbedrohlich ist. Ja, diese Alkohol, Selbstmord, diese Opioidkrise in Amerika. Vor 2 Jahren, 100.000 Leute sterben in Amerika an Drogen jedes Jahr. Das müssen Sie mal vorstellen, 100.000, da ist Corona ist sozusagen nichts dagegen. Und 2 Drittel der Amerikaner haben keinen College-Abschluss. Also es geht schon ein bisschen, das Problem ist eben doch ein Sozialstaats- und ein sozialpolitisches Problem. Letztlich eins sozusagen der ideologischen DNA der Amerikaner. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, deren Problem ist ja egal, aber nochmal, meine Frage, wenn Sie jetzt sagen, hier der Sozialstaat soll hier abgebaut werden, die Gesellschaft muss hier auch nach rechts rücken, ja, und wenn ich dann nochmal darauf hinweise, aus dem Osten kommt der kalte Winter AfD, ist das die Richtung, in die Sie hier unseren Laden dann auch bringen wollen? Ja, ist das sozusagen, ist Ihnen klar, dass das droht, wenn man den Sozialstaat noch weiter abbaut?
Ich glaube, dass der Sozialstaat nicht abgebaut werden muss, er muss getrimmt werden. In dem Sinne, wie er in den USA vielleicht auch getrimmt werden müsste, da kenne ich mich nicht gut genug aus. In dem Sinne, dass die Leute, die das Geld wirklich brauchen, es auch bekommen. Das ist in Deutschland auch wegen einer völlig überbordenden Demokratie nicht mehr, nicht mehr der Fall.
Das nennt man einen freudschen Versprecher, die überbordende Demokratie. Da sind Sie immer noch bei dem Chinesen. Ich stelle mir richtig vor, wie Sie irgendwie so mit Merkel darüber geredet haben. Beide hatten diese feuchtglänzende Augen und haben sich vorgestellt, wie in China einfach eine Kolonne Uiguren losgeschickt worden wäre, um die Elbe auszubaggern und zwar ohne Tauchermaske. Und das wäre schnell gegangen und keiner hätte irgendwie gefragt. Und zack, kommen die größten Containerschiffe nach Hamburg und bam, bam, bam und so. Und hier gibt es immer Bürgerbeteiligung und noch irgend so ein Grottenmolch,
so kann man
der
sagen,
gerettet werden muss. Mann Blome, seien Sie doch froh, dass das bei uns so ist.
Natürlich ist mir nicht froh, dass es so ist. Es ist halt nur manchmal etwas träge. Und das ist jetzt der Punkt, auf den wir ja hinaus wollen. Was rettet die Demokratie vor ihren inneren Feinden. In den USA ist es offenkundig so, dass die Institutionen, zum Beispiel also das Parlament, nicht hinreichend vor den Irren geschützt sind. Also systemisch kann sich die Demokratie in den USA offenkundig weniger gut zur Wehr setzen als in Deutschland, wo der Preis für diese größere, Achtung, Fremdwort, Resilienz unseres demokratischen Systems darin besteht, dass es die Macht über verschiedenste, mehrere Ebenen verteilt ist. Und das macht es doch so kompliziert. Das ist ein echtes Dilemma, dem wir hier auf der Spur sind. Augstein, merken Sie das, dass wir jetzt wirklich die Decke der politischen Philosophie durchstoßen?
Gut, was Sie da gerade sagen, ist nichts anderes als das berühmte sogenannte Böckenförde-Diktum. Ja, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht garantieren kann. Das stimmt. Die Demokratie ist sozusagen dazu verdonnert und verurteilt, sich immerzu selber an ihrem Zopf über dem Sumpf zu halten. Ja, wenn ich das mal so poetisch sagen darf.
Das dürfen Sie. Es geht aber haarscharf an dem vorbei, worum es jetzt gerade geht. Denn wir fragen ja, was an den Institutionen, an den, wie soll man sagen, demokratischen, parlamentarischen Abläufen in den USA ist so, dass man sie von innen heraus lahmlegen kann. Wie diese 8 Hansels, die Irren, die Trump-Fans in den USA im Parlament es geschafft haben. Und was davon könnte uns, wie Sie sagten, in 10 Jahren oder gar früher auch schon auch drohen? Oder sind unsere Institutionen anders aufgestellt, besser aufgestellt? Ich glaube, sie sind besser aufgestellt. Sie haben aber einen Pferdefuß. Und der lautet Bürokratie, Kompliziertheit. Und das ist ja das, was die Leute hier dem System vorwerfen. Es funktioniert nicht mehr richtig. Mein Staat funktioniert nicht. Das ist der tödlichste Satz, den ein Bürger sagen kann. Mein Staat funktioniert nicht
mehr. Die Diktatur funktioniert halt aber auch nicht. Da muss man eben sagen, in Amerika funktioniert ja dann der Staat auch nicht mehr. Also da wird erst die Demokratie ausgehöhlt und dann funktioniert der Staat nicht mehr. In Amerika übrigens bis zu dem Punkt, dass die Staatsangestellten bis vor kurzem nicht wussten, ob sie über Weihnachten überhaupt noch Gehalt bekommen, weil nämlich der Haushalt dann nicht verabschiedet wird und dann gehen alle staatlichen Institutionen und zwar von einem Tag auf den anderen gehen da die Türen zu. Das ist auch etwas, was wir nicht kennen. Natürlich unterscheiden sich die sogenannten Demokratien alle erheblich voneinander. Auch Polen galt eine Zeit lang als Demokratie und wir haben zugeguckt, wie die sozusagen mit demokratischen Mitteln alles, was wir für demokratisch wichtig halten oder einen Großteil davon, einfach abgeschafft haben. So, klar, das ist schon richtig. Deshalb nochmal, das Böckenförde-Diktum ist natürlich kein Witz, sondern sagt natürlich, wenn Sie genug Leute haben, die die Demokratie nicht wollen, dann ist keine Demokratie davor gefeit, auch unsere nicht. Es ist doch eh klar. Ich meine, Weimar, Entschuldigung, ja, deutsche Geschichte, war halt die Demokratie ohne Demokraten. Die Verfassung war ja nicht das Problem, sondern dass da die Leute diese Verfassung nicht mehr leben wollten.
Zur Weimarer Verfassung, Augstein, könnte man jetzt noch eine Menge sagen. Ich habe das nämlich studiert, aber ich fürchte, wir wären dann im 37. Semester und das will ja auch keiner. Ich würde gerne.
Aber dann könnten wir aber zusammen einen Taxischein machen.
Wer nichts wird, wird, wird. Oder? Kanzlerkandidat der CDU. Bäm, ist das eine Überleitung. Friedrich Merz. Je länger ich darüber nachdenke, was der Kollege gesagt hat, also der Kollege Herr Merz, der kein Kollege von uns ist, aber ein politischer Zeitgenosse von uns, der CDU-Fraktions- und Parteichef, über den Umstand, dass Asylsuchende, wie soll man sagen, beim Zahnarzt irgendwie zu gut behandelt werden, ich glaube, so wollte er es ungefähr ansagen, muss ich sagen, Wortwahl falsch, Tonalität falsch, ja, Fakten auch nur maximal halb richtig. Aber das Thema hat er getroffen. Jetzt können Sie lachen, ich sehe es auch schon. Gut, dass wir keine Kamera haben.
Die Formulierung war falsch, es war faktisch auch falsch, aber er hat trotzdem irgendwie recht. Das ist der Kollege Blome bei seiner Bewerbung als Pressesprecher des neuen Bundeskanzlers Friedrich Merz. Das wird dazu nie kommen, insofern viel Spaß bei der Frühverwendung.
Sie können das vergecken, das kann man machen. Und Friedrich Merz, noch einmal, hat alle Flanken aufgemacht, dass man ihn vom Tisch schießt, vom Tisch wegschießt. Das Thema allein, das er da auf den Tisch gelegt hat, das geht nicht weg.
Ja, weil wir reden überhaupt nicht über Migration und über Ausland. Gar nicht. Es wird so totgeschwiegen in diesem Land. Das Thema Migration und wie Asyl, es wird einfach totgeschwiegen. Auch von den Staatsmedien und von Bill Gates und Christian Drosten, die uns per Impfung, was sind Sie, leben Sie in einer Wahnwelt? Wir reden in diesem Land seit Wochen über nichts anderes als über die riesengroße Migrationskrise. Und dann kommt Herr Merz mit einem echten O-Ton von Bernd Höcke. Ja, er hat nämlich gesagt, die Leute sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen. Die Asylbewerber lassen sich die Zähne neu machen, während die deutschen Bürger nebendran keine Termine bekommen. Das war das Originalzitat, was ihnen eben nicht eingefallen ist, wo man sagen muss, alter Verwalter, das ist einfach nicht nur falsch, sondern auch echt eklig.
Es ist eklig, habe ich ja gesagt. Und ich habe in mehreren Kommentaren auch mächtig draufgehauen. Und ja, aber ich finde, die Bereitschaft jetzt, das Thema quasi mit Merz, der sich da vollkommen daneben gelegt hat, ad acta zu legen und zu sagen, wir müssen nicht über den deutschen Sozialstaat reden, wenn wir über Migration reden, das finde ich fahrlässig. Wir müssen über die Frage reden, wie viele Menschen, wie viele Flüchtlinge, Asylsuchende haben wir im Land und können wir uns das als Sozialstaat das noch leisten? Es kommt zurück auf die ganz alte Frage, Entschuldigung, klingt auch eklig, ist aber so, Sie können sich offene Grenzen und einen kleinen Sozialstaat leisten, wie in den USA, oder aber Sie können die Grenzen zumachen und einen großen Sozialstaat haben, so wie Dänemark meinetwegen. Beides zusammen versucht gerade Deutschland. Großer Sozialstaat, offene Grenzen. Ich will die Grenzen nicht zumachen. Ich hätte gerne den Sozialstaat so ausgerichtet, dass er, sagen wir mal so, das Land nicht überfordert, nicht allzu viel, zu viel Geld ausgibt für Leute, die vielleicht hier gar kein Bleiberecht haben, sondern sich nur ersitzen. Denn zur ganzen Wahrheit, ganzen Wahrheit bei Friedrich Merz gehört ja auch, wer 18 Monate im Land ist, ob nun als Abgelehnter oder Geduldeter oder sonst wie Asylsuchender, bekommt dann diesen Zugang zum deutschen Krankenversicherungssystem. Und darum glaube ich persönlich, dass Friedrich Merz auch als möglicher Kanzlerkandidat der CDU/CSU am Ende der Richtige ist.
Ja, gut,
ich bin bestimmt kein Merz-Fan, echt nicht, wirklich nicht.
Es ist
mir nicht nachzuweisen, ja, aber ich glaube, er ist der Richtige.
Es ist Ihre Diffamation professionell, Sie können einfach nicht aufhören mit diesem Politgemöre. Ich glaube, viele Menschen draußen im Land, weiß ich nicht, ob die Leute da jetzt schon so mitfiebern und so. Ich wette jetzt mit Ihnen, er wird nicht der Kanzlerkandidat und wenn, dann wird er nicht der Kanzler. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein anderer CDU-Politiker, der Kollege aus Nordrhein-Westfalen oder der aus Schleswig-Holstein das macht, die würden das wahrscheinlich beide ganz anständig machen. Ist jetzt aber auch überhaupt nicht der Punkt. Herr Blome, die Situation ist doch tatsächlich kurios. Ich helfe Ihnen jetzt mal ein bisschen. Die Grünen haben jetzt gerade gesagt, es sollen alle Asylbewerber vom ersten Tag an hier arbeiten. Da sagen dann Leute wie Friedrich Merz oder so wie Sie, ich helfe Ihnen ja gerade, oh Gottes Willen, wie attraktiv wollt ihr denn den deutschen Standort noch machen? Die Pull-Faktoren werden immer intensiver und so. So, und wir sind doch gerade dabei gewesen, ein kompliziertes Einwanderungsrecht zu machen mit irgendwelchen Punkten und jetzt sollen plötzlich so Konfusion. Und Konfusion ist immer das, was die Wähler nicht wollen und dann reagieren sie schlecht gelaunt und wählen die AfD, mögen die Demokratie nicht mehr, weiß ich auch nicht, so bla 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 bla. Aber die Konfusion kommt natürlich daher, dass die Realität einfach auch echt scheiß kompliziert ist. Denn andererseits ist es so, dass die Leute ja scheißegal, was unsere Gesetzeslage ist, hierher kommen, weil sie damit auch davon ausgehen können, wie gesagt, hatten wir eben hier nicht totgeschlagen zu werden. Und wenn sie dann einmal hier sind, was machen sie denn dann mit denen? Sollen die dann da zu Hause in irgendwelchen komischen Lagern sitzen am Stadtrand im Wald und so, sich zu Tode langweilen und dann kommen sie Silvester in die Kölner Innenstadt und drehen total durch? Nicht so günstig eigentlich, nicht sowohl für die Leute individuell, ja, wir haben ja vielleicht dann auch so eine Art Fürsorgepflicht für die, weil die sind ja hier und auch für die Gesamtgesellschaft nicht, weil dann steigt wieder der Rassismus und man sagt, der dumme Ausländer grapscht die deutschen Frauen an und so. Deshalb besser, man lässt die Leute arbeiten, kommen sie nicht auf dumme Gedanken, verdienen ihr eigenes Geld, zahlen vielleicht noch in den Sozialstaat ein. Wäre gar nicht so schlecht eigentlich deshalb mit dem Arbeiten, oder? Übrigens, ganz kurz, für Integration bei der deutschen Aufnahmebevölkerung, wichtigster Punkt, sorgt der Typ für sich selber, ja oder nein? Und wenn man sagt, der sorgt für sich selber, dann ist 95% des Rassismus ist dann einfach schon mal weg, weil man sagt, okay, ja, sieht anders aus, hat eine andere Religion, aber er arbeitet wenigstens, genauso wie ich, ist vielleicht sogar ein Kollege von mir. Dann haben sie einen riesen Problemanteil an Ausländerfeindlichkeit, ist dann einfach weg.
Arbeit integriert, natürlich. Die Frage ist nur, ob Arbeit vom ersten Tag an integrieren kann, wenn man sie gar nicht bekommt oder sie auch gar nicht annimmt. Denn dafür sprechen im Moment die Zahlen, dass Menschen, die zu uns kommen, ohne Ausbildung, ohne Deutschkenntnisse, und das kann man ihnen wirklich nicht zum Vorwurf machen, sehr lange brauchen, bis sie im deutschen Arbeitsmarkt angekommen sind. Von den Menschen, die 2015, 16 aus Syrien zu uns gekommen sind, und die, von denen ich immer noch glaube, dass es richtig und gut war und großherzig war, sie alle aufzunehmen, über 1 Million, arbeitet gerade mal die Hälfte.
Ja.
7 Jahre später. Und Moment mal. Wenn das so ist, dann hat vielleicht das System ein Problem, vielleicht haben die Leute ein Problem. Das will ich gar nicht beurteilen, ich will auch niemandem was unterstellen. Aber offenkundig ist, der Prozess dauert viel länger, als wir gedacht haben. Und deswegen ja, kann man die Zahl...
Man machen.
Moment.
Dann machen deswegen, Sie doch was dagegen.
Nein, ja,
nein, was nicht man, Moment, dann machen Sie doch was gegen diese Ursachen. Und wenn wir, entweder gehen Sie davon aus, Sie sind alle faul und wollen sich in der sozialen Hängematte bla bla bla. Das ist nicht mein Menschenbild, das glaube ich ja nicht. Die meisten Leute wollen nämlich tagsüber irgendwas machen und nicht die ganze Zeit Fernsehen und so. Aber dann lässt man sie nicht, weil die Standards sind nicht so. Es gibt keinen Sprachkurs, bla bla, 1500
Gründe. Es gibt sieben Jahre lang keinen Sprachkurs, machen Sie sich
nicht. Es gibt keine Wohnung, die sie sich leisten können, wenn sie irgendwie umziehen und so. Das Problem ist, diese Gesellschaft ist, hat, das ist ja übrigens auch der Grund, warum ich, Klammer auf, so grundlegend pessimistisch bin, was die Zukunft dieses Landes angeht, weil die Probleme an so vielen Ecken gleichzeitig auftreten, dass man gar nicht mehr weiß, wo man sie irgendwie so lösen soll. Weil wir haben eine überbordende Bürokratie, wir haben zu wenig Wohnungen für die Leute, wir haben im Prinzip eine Kultur, die immer ausländerfeindlicher wird und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig wollen wir aber nicht irgendwelche eine Mauer bauen, so wie die Amerikaner zu Mexiko oder die Leute irgendwie so zum Zaun schießen, wie die Ungarn oder die Polen das am liebsten machen würden. Es ist, dann wird es irgendwann eng.
Es gibt ja eine Lösung, mindestens eine kurzfristige. Wenn das System überlastet ist und das System so schnell nicht neue Lehrer, neue Wohnungen, neue ich weiß nicht was alles produzieren kann und vielleicht auch das Gefühl von Fremdheit ein bisschen zu groß geworden ist für den Rest, den großen Rest der in Deutschland lebenden Bevölkerung, dann müssen die Zahlen runter, dann müssen sie etwas machen, dass weniger Leute kommen, wenn es denn so ist, dass alle, die kommen, nicht wieder gehen.
Aber Herr Blume, wir hatten das letztes Mal.
Und vor allen Dingen, stopp. Und Arbeit ändert, glaube ich, die Möglichkeit, sofort zu arbeiten, ändert nichts. Insbesondere verschärft es eine Lage, nämlich der sofortige Zugang zum Arbeitsmarkt bedeutet auch den sofortigen Zugang zum vollständigen Sozialstaat, so wie es für die Ukrainer geschehen ist. Und jetzt können Sie mal, Achtung, nichts gegen die Ukrainer, wirklich. Aber in Deutschland arbeiten wesentlich weniger Ukrainer anteilig von den Geflüchteten als in anderen Ländern, wo die Hilfe zum Beispiel degressiv gestaffelt ist, wo sie je länger, je mehr weniger Hilfe bekommen.
Ja, die Ukraine lassen wir jetzt mal weg, das ist nochmal ein Sonderfall für sich. Sie sagen, die Zahlen müssen runter. Mann, Blume, hören Sie doch zu. Das haben wir doch letztes Mal oder vorletzte Woche schon gehabt. Es gibt keine Möglichkeit, die wir in diesem Land für akzeptabel halten, um die Zahlen schnell zu senken. Das ist eine Wahrheit, die Sie da draußen im Land den Leuten kaum erklären können, weil das keiner hören will. Das ist aber trotzdem die Realität. Sie können die Zahlen halt nicht so senken. Das bedeutet, die Leute sind sowieso hier. Und wenn sie hier sind, müssen sie irgendwas Anständiges mit ihnen machen. Sie können sie nicht in eine Verwahranstalt stecken, weil sie halt auch nicht wieder loswerden. Mann, das ist doch Realität. Ich finde es so komisch, wie ideologisiert diese Politik immer ist. Man verschließt die Augen vor der Realität und tut so, als würde man in einer anderen Wirklichkeit leben. Im Grunde machen wir, was die Migrationspolitik angeht, DDR. Das ist DDR pur. Die DDR hat das auch immer so gemacht. Die Texte waren so und die Realität war so. So machen Sie das auch. Sie sind im Grunde...
Sie werfen mir vor, ich mache die Augen zu vor der Realität. Besser beschrieben ist es, Sie kapitulieren vor der Realität. Das machen die Leute aber nicht. Die Bürger machen das nicht. Die Wähler machen das nicht. Die wollen nicht vor der Realität kapitulieren und die wollen auch ihre Politik nicht vor der Realität kapitulieren sehen. Die wollen, dass Politik gemacht wird. Und Politik heißt, die Realität zu verändern. Die Verhältnisse zu verändern, möglichst zum Besseren.
Aber Sie können halt nicht, Entschuldigung, aber Sie ich meine,
Bundeskanzler
ist,
soll sich
wir sind aber nicht bei Pippi Langstrumpf, wie es dir gefällt, ich mache mir die Welt und so. So haut's halt nicht hin. Sie, wenn die Leute in den Massen sich auf den Weg machen, hierher zu kommen und die, wir benutzen schon jede schweinische Möglichkeit, diese armen Leute davon abzuhalten, nach Europa zu bekommen, die es überhaupt gibt. Wir machen die schmutzigsten Deals mit den Türken und mit den libyschen Warlords. Wir retten sie nicht in dem Maße im Mittelmeer, wie wir es eigentlich müssten. Wir haben eine Frontex-Agentur, die Pushbacks macht. Das heißt, sie schiebt sie im Grunde zurück vom Strand zurück ins Meer, obwohl sie das nicht darf. Das heißt, je weiter weg, das ist doch, die Wahrheit ist doch, je weiter weg von unserem Zentrum diese Flüchtlinge noch sind, je näher sie sozusagen an der Peripherie, desto ekelhafter ist die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen. Je näher sie aber ins Zentrum kommen, desto weniger ekelhaft können wir sein, weil es uns dann zu nahe rückt. Das ist die Realität, Herr Blume, damit müssen Sie sich auseinandersetzen. Und nochmal, wenn die am Zaun stehen, können wir sie nicht mehr abweisen. Das hat damals Angela Merkel gesagt und das war die Wahrheit. Und die AfD sagt dann, das sind dann schreckliche Bilder, die müssen wir aushalten. Das sind die beiden einzigen Alternativen. Das ist schwarz oder weiß. Entweder sind sie anständig oder sie sind eine Ratte. Das ist ganz einfach.
Der Bundeskanzler kann sich nicht in den Bundestag stellen und sagen, ich weiß auch nicht mehr weiter. Das müssen wir jetzt mal so hinnehmen. Und man kann anständig bleiben und das Problem trotzdem lösen. Und das werden wir erleben. Oder aber wir machen es wie die AfD-Anhänger und verlassen dieses Land einfach. Das fand ich sehr, sehr witzig. Mein absolutes Highlight dieser Woche, eine Umfrage, die wir in Auftrag gegeben hatten. Leben Sie gerne in Deutschland? Antwortmöglichkeit ja. Oder würden Sie lieber in einem anderen Land leben? Zweite Antwortmöglichkeit. 80% der Deutschen ungefähr leben gerne in Deutschland. Und der Rest würde gerne in einem anderen Land leben. Bei der AfD, bei ihren Anhängern, ist es anders. Da leben 49% gerne in Deutschland und 46%, knapp die Hälfte, würde gerne in einem anderen Land leben. Wohlgemerkt nicht in einem anderen Deutschland, sondern in einem anderen Land, einem anderen Staat. Und 5% der AfD-Hänger wissen es nicht. Das finde ich auch überraschend.
Aber ich finde das zum Beispiel eine ganz ermunternde und ermutigende Aussage. Vielleicht möchten diese AfD-Anhänger, die lieber Ausländer wären, zum Beispiel nach Ungarn ziehen, weil es da weniger Migranten gibt und weil dort auch die Regierung ihnen stärker gehen nimmt. Ich wäre dafür. Ich wäre zum Beispiel für Aussiedlungshilfen für frustrierte AfD-Anhänger, die nach Polen oder Ungarn umziehen wollen.
Sie meinen, die AfD, das steht eigentlich gar nicht für AfD, es müsste AZD heißen. Sie suchen eine Alternative zu Deutschland?
Ja, genau. Die brauchen Alternative für Deutschland eben wörtlich genommen. Ganz genau. Die brauchen, was sie auf der Suche nach einer Alternative für Deutschland sind. Ja. Aber ich meine, oder ist es eben so, dass sie so wie Alice Weidel das machen wollen? Die wurde ja vermisst auf einer Wahlveranstaltung und dann hieß es aber, sie sei aber bedroht worden und müsse in einen Safe Space, ein Safe House der Polizei gehen. Und dann hat sich nachher herausgestellt, sie war aber in dem Safe House auf Mallorca und hat Urlaub gemacht. Also Safe House mit Pool ist auch nicht schlecht.
Aber Mallorca ist Deutschland. Mallorca ist das 17. So. Bundesland. Und das weiß die AfD immerhin auch. Tschüss, Augstein.
Hasta luego, Loba.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.